Deutschlandfunk Kultur Fazit
mit Wladimir Balzer. Willkommen zur Kultur vom Tage. Und Edda, eine Kunstkuratorin in Istanbul, hat Angst.
Es gibt diese Bedrohung, die überall ist, aber sie ist nicht so sichtbar und zielgerichtet. Es gibt auch keine richtigen Kriterien, wen wird es treffen. Es ist eine obskure Drohung, die du fühlst, aber der du dich nicht unbedingt beugen musst.
Wir wollen klären in dieser Stunde, um welche Bedrohung es sich dabei handelt. Und dann gehen wir nach Bukarest zu einer anderen Kuratorin, zu Michaela Vasil.
Die meisten Künstler, die zum Festival eingeladen werden, sind sehr experimentell. Sie bedienen sich dabei nicht nur diverser Musikgenres, sondern sie verkörpern eher den zeitgenössischen Künstler, der sich in unterschiedlichen Kunstfeldern bewegt. Sie sind zum Teil politisch aktiv oder sind Filmemacher. Sie sind weit mehr als nur DJs oder Performer.
Auch ein Besuch in Bukarest. Und dann sind wir dabei, wenn über Rassismus an deutschen Theatern gesprochen wird. Wir waren bei der Premiere einer Oper, die einen sehr ernüchternden Blick auf die Liebe hat. Und gleich fragen wir einen angesehenen Restaurator, wie er Notre Dame wieder aufbauen würde. Also Geld spielt ja offenbar keine Rolle bei der Restaurierung von Notre Dame. Aber die Debatte bleibt. Wie soll die Kathedrale restauriert werden? Wie? Mit welchen Materialien? Welche Technik? Welcher Zustand soll es eigentlich sein? Die verschiedenen Zeitschichten haben ja ihre Spuren hinterlassen. Gestern sagte bei uns hier bei Fazit die Chefin des UNESCO-Welterbe-Programms, Mechtel Drössler.
Fürs Welterbe ist es ganz klar. Das ist, wie das Objekt eben eingeschrieben wurde. Ne? Also dieser Zustand vor dem Brand.
Na, mal sehen, wie es Jan Rauer sieht, Präsident des Verbandes der Restauratoren. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was steht denn aus Ihrer Sicht jetzt als erstes an bei Notre Dame in den nächsten Tagen und Wochen?
Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass Notre Dame, so schockierend das erstmal ist, jetzt zur Ruine geworden ist. Also wir müssen das als Ruine betrachten. Auch das ist nochmal ein Schock, wenn man das sich klar macht. Und das heißt, diese Brandruine muss gesichert werden. Das ist das Erste, denke ich. Konkret wird ein Notdach erforderlich sein, was dort errichtet werden muss, damit also das Wetter, Regen, Sturm und so weiter nicht noch größere Schäden anrichtet und die Ausstattung im Inneren weiter Schaden nimmt. Ja, das geht mit so ganz banalen Dingen los, wie diesem jetzt völlig verkokelten und zerknitterten Baugerüst, was wir auf den Bildern alle gesehen haben, was man bestimmt nicht mehr betreten kann, denke ich mal, was gleichwohl aber jetzt entfernt werden muss. Und ich denke, mit solchen Kleinigkeiten, solche im Vergleich zu dem großen Schaden natürlich Petitessen, aber das ist sozusagen eine von vielen Aufgaben, die man in Angriff nehmen muss und für die es kein Rezept gibt. Und von diesen werden noch ganz viele kommen. Das ist, glaube ich, typisch bei so einer Brandkatastrophe. Das läuft einfach nicht nach Regeln ab. Und das Ergebnis muss komplett analysiert werden erstmal.
Das heißt, man hat erstmal so eine In-Augenscheinnahme der Schäden, hat einen groben Überblick vielleicht, aber stellt dann erst bei der Arbeit tatsächlich fest, wie schlimm es wirklich ist?
Genau. Man weiß ja, dass neben dem Feuer oft das Wasser große Schäden der Bausubstanz zufügt. Natürlich braucht man das Wasser. Wenn man das Feuer brennen lassen würde, wären die Schäden am Ende natürlich viel größer. Beide Folgen müssen dann untersucht werden. Und der Kalkstein wurde sehr hoch erhitzt, partiell. Das verträgt er nicht gut. Man weiß ja, dass man aus Kalkstein Kalk brennen kann. Das heißt, die Oberfläche löst sich auf. Wenn dann Wasser drauf trifft, kann es quasi zu explosionsartigen Reaktionen an der Oberfläche führen. Risse können im Stein entstehen, die man auf den ersten Blick so gar nicht sehen kann. Die Bereiche sind vom Ruß geschwärzt. Man wird dort reinigen müssen, schauen müssen. Statiker werden sicher eine ganz wichtige Spezies sein auf dieser Baustelle, die erfahren sind, auch mit Brandschäden. Was tragen die Pfeiler noch? Was kann man von den Gewölben noch erwarten? Diese berühmten gotischen Strebepfeiler, sind sie noch funktionsfähig? Und all diese Fragen müssen geklärt werden und das braucht alles Zeit.
Das sind wir schon bei einem sehr wichtigen Faktor.
Zu überstürzen wäre der schlechteste Rat, den man jetzt im Augenblick geben kann.
Das heißt, dieser Druck, den auch die Politik macht, also in Person von Emmanuel Macron, der sagt, also in 5 Jahren ist die Sache fertig, ist eher kontraproduktiv?
Emmanuel Macron hat noch mehr gesagt eigentlich. Er hat das berüchtigte Wort ausgesprochen, was wir als Restauratoren oft hören, auch bei der kleinsten Dorfkirche eigentlich, was aber auch ganz verständlich ist und verzeihbar. Er hat nämlich gesagt, es wird schöner sein als je zuvor. Das ist tatsächlich ein Klassiker für uns, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass diese Bauwerke, Kunstwerke generell auch Zeugnisse ihrer Zeit sind und dass sie Träger von Geschichte sind. Und ich würde eigentlich sagen, wir brauchen überhaupt keinen Schöner als zuvor. Warum? Also wir möchten ja eigentlich so viel retten wie möglich von dem originalen Bau, von dem originalen Notre Dame. Und was verloren ist, muss natürlich ersetzt werden. Aber man muss natürlich auch die Frage stellen, was kann vielleicht integriert werden? Welche, da bin ich jetzt vielleicht schon beim Dachstuhl, weil das ist ja eigentlich der gravierendste Verlust. Ja. Dieser berühmte Forêt, wie die Franzosen gesagt haben, also der Wald, angeblich aus 1300 normannischen Eichen gebaut im Mittelalter, die, wenn man noch eine eigene Wachs- und Lebenszeit dieser Bäume hinzurechnet, gut und gerne 1000 Jahre verkörpert haben, muss man sagen. Das empfinde ich eigentlich als den größten Schmerz und den größten Verlust, dass so ein unglaubliches Denkmal, wir wissen ja auch, das hat alle Kriege, alle Revolutionen, die ja auch nicht zimperlich mit Kirchen umgegangen sind in Frankreich, überstanden. Ein Experte schlug vor, jetzt doch ganz klar in Stahl zu bauen, eine Stahlkonstruktion auf das Dach zu setzen. Und so wie man das eigentlich in vielen Fällen, und sicher kam er vom Stephansdom, und da hat man das natürlich nach dem Krieg auch gemacht und auf dem Kölner Dom hat man das auch gemacht. Ich würde das als fürchterlichen Verlust empfinden, weil ich denke, das erzählt so viel Geschichte, dieser Dachstuhl, diese Konstruktion aus Eichenholz. Also ich würde mich zum Beispiel einfach sehr freuen, wenn es möglich wäre, dass man im Laufe der Diskussion auch dahin kommt zu sagen, das ist möglich. Also das kann man heute auch wieder rekonstruieren.
Aber wie kann das gehen, wenn diese Eichen Jahrhunderte alt sind? Es gibt ja noch ein paar uralte Bäume, die wird man garantiert dafür nicht fällen. Wie kann man denn so einen Dachstuhl,
das kann man sagen,
der also kulturell, historisch ja eigentlich, also vielleicht auch emotional ja sozusagen kaum wiederherstellbar ist. Also ich merke es auch.
Völlig recht. Also das Emotionale kann man nicht wiederherstellen. Ja. Die Geschichte ist sozusagen damit eigentlich getilgt. Aber man kann natürlich anknüpfen.
Oder abgeschlossen einfach. Ein Kapitel ist abgeschlossen, dieser Kirche.
Ist abgeschlossen, ja, tatsächlich. Also es wird nicht so sein wie zuvor. Deswegen wird es auch nicht schöner sein als zuvor. Also das kann nicht sein.
Aber sicherer
aber vielleicht. Vielleicht sicherer. Das Holz kann man kaufen. Also das ist möglich. Also so auch das Eichenholz wäre heute auf dem Markt verfügbar.
1000 Jahre altes Eichenholz?
Nein. Das natürlich nicht. Also damals, als man es gebaut hat, war das ja auch frisch aus dem Wald gefällt. Die 1000 Jahre summieren sich auf über die 700 Jahre, die es dort oben stand, auf dem Dachstuhl. Die historischen Techniken, die kann man analysieren. Die Holzverbindungen zum Beispiel, die typisch sind dann immer auch für eine bestimmte Zeit. Vielleicht hier die Zeit der Hochgotik. Und da könnte man diese Geschichte zumindest weiter erzählen. Ja, würde etwas mitnehmen von dieser Wärme vielleicht auch, die die Geschichte ausstrahlt letztendlich.
Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, tatsächlich zu versuchen, mit historischem Holz diesen Dachstuhl wieder aufzubauen? Geld scheint ja keine Rolle zu spielen fast.
Im Moment hat man das haben wir ja mitbekommen.
Wir gehen auf die Milliarde jetzt zu, was Spenden angeht.
Ja. Das haben wir mitbekommen. Das ist natürlich eine ganz erfreuliche Entwicklung. Und ich freue mich natürlich unheimlich darüber, dass das Geld zur Verfügung steht. Das ist natürlich auch eine der Grundvoraussetzungen, dass es so schnell gegangen ist, das konnte niemand erwarten. Wir haben kurz nach der Wende Erfahrung gemacht auch, dass Situationen, in denen sehr schnell sehr viel Geld zur Verfügung steht für Denkmalpflege, auch Schwierigkeiten verursachen kann. Zu viel Geld zu schnell ausgeben zu wollen, ist auch verführerisch und kann zu übereilten Entscheidungen führen. Natürlich, man wird kein historisches Holz verwenden können, sondern frisches Holz. Das ist klar, aber sich mit den historischen Techniken dabei auseinanderzusetzen, das finde ich sehr spannend. Und ich denke, dass es Zimmerleute gibt in Frankreich und ich denke, dass auch Zimmerleute aus Deutschland und aus anderen Ländern Europas bereit sind und zur Verfügung stehen, dort auch mitzuarbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung mit einzubringen.
Also man könnte ja immer noch als Argument gegen das Holz anbringen, dass es eben logischerweise seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden sehr anfällig gegen Feuer ist. Könnte man denn, wenn man jetzt bei der Argumentation bleibt und dieses Gewölbe tatsächlich wieder mit Holz aufbaut, so wie Sie es ja offenbar wünschen, könnte man das brandschutztechnisch so ertüchtigen, dass es nie wieder zu einem Brand kommt?
Also dieses nie wieder wissen wir natürlich, das kann man nicht garantieren, das ist klar. Aber auch Dachstühle aus Stahl sind nicht ungefährdet. Stahl kann dem Feuer auch nicht widerstehen. Das heißt, Stahldachstühle haben dann ganz andere Eigenschaften. Die können bei großer Hitze sehr schnell kollabieren. Da hat Holz eigentlich sogar Vorteile, weil es eigentlich länger Widerstand entgegensetzen kann. Das heißt, man verkleidet dann Stahlkonstruktionen mit zum Beispiel Gipskarton. Das sind also alles Dinge, ich sage es einfach mal, es ist einfach hässlich. Das sind eigentlich Ersatzlösungen und volles Verständnis dafür, dass das nach dem Krieg nicht anders ging und dass das notwendig war. Aber ich glaube, Notre Dame, würde ich sagen, man hätte etwas Besseres verdient. Mehr Überlegung vielleicht und mehr Einfühlung in diese Fragen. Und insofern ist da bestimmt das letzte Wort noch nicht gesprochen dazu.
Anna-Amalia-Bibliothek zum Beispiel in Weimar ist ja vielleicht durchaus vergleichbar, nicht ganz so groß, nicht ganz so die globale Bedeutung, aber auch da gab es einen Dachstuhlbrand, auch da gab es Holz, was gebrannt hat, auch da wurde restauriert. Kann man da Erfahrungen zum Beispiel mitnehmen für Notre Dame?
Also zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen von uns, die dort beteiligt gewesen sind, Anna-Amalia-Bibliothek, andere Restauratoren, die brandgeschädigte Kirchen bereits in Deutschland, das ist ja leider gar kein so seltener Fall, dass Kirchen brennen, die an diesen gearbeitet haben, wären die ersten Ansprechpartner für uns. Und ich denke, wir haben eine neue Tradition begründet, den Europäischen Tag der Restaurierung, der letztes Jahr zum ersten Mal stattfand. Jeder zweite Sonntag im Oktober soll unser Europäischer Tag der Restaurierung sein. So wird es auch dieses Jahr wieder sein. Und ich sage mal hier an der Stelle, wir werden in diesem Jahr den Tag dafür nutzen, zum Beispiel diese Erfahrung auszutauschen und zum Beispiel unseren französischen Freunden anzubieten. Vielleicht wird das sozusagen ein Workshop, eine Werkstatt werden, um da an der Stelle helfen zu können.
Sagt Jan Rauer, der Präsident des Verbandes der Restauratoren, im Gespräch über die Wiederherstellung von Notre Dame. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Kulturbetriebe auf der ganzen Welt brauchen ja ordentlich Geld, um professionell arbeiten zu können. Und oft reicht das Geld aber vom Staat nicht, also springen private Firmen ein. Aber das nicht immer zum Guten einer Kulturinstitution, etwa wenn große Pharmaunternehmen, die mit abhängig machenden Medikamenten viel Geld gemacht haben, Museen sponsern oder Staaten wie Saudi-Arabien sich in berühmte Opernhäuser einkaufen wollen, wie letztens in der Scala, was dann doch wieder abgeblasen wurde. Das können so durchaus Probleme werden, auch für Kulturinstitutionen, die vielleicht ja dann auch gerne dieses Geld nehmen, aber eben vor diesem Problem stehen. Wir wollen in einer Reihe beleuchten, welche dieser Art von Problemen Kulturinstitutionen auf der Welt haben mit fragwürdigem Sponsoring. Und beginnen mit der Türkei. Marion Sendka hat sich umgehört.
Wer in der Türkei erfolgreich Kunst machen will, hat am besten gute Verbindungen in die Wirtschaft. Denn es sind die großen Familienkonzerne, die die Kunstszene finanzieren. Die Istanbuler Biennale oder die Filmfestspiele werden vor allem vom Pharmazie- und Baukonzern Eczacıbaşı bezahlt. Und das berühmte Pera-Museum oder das Kunsthaus Arta in Istanbul gehören der Koç-Familie, deren gleichnamiger Mischkonzern das reichste Unternehmen im Land ist. Der Staat hält sich offiziell raus aus der großen Kunst, doch die ist damit nicht gleich Privatsache. Natürlich gäbe es wirtschaftliche Verbindungen zur Regierung, sagt Öztüngel İnan. Er hat lange für die Eczacıbaşı-Familie gearbeitet und ist mittlerweile Kunstkurator für die Koç-Familie.
Ich gehe davon aus, dass sie in ihren Entscheidungen Rücksicht auf die Regierung nehmen. Ich kann aber als jemand, der seit 25 Jahren in der Kunst- und Kulturbranche arbeitet, mit gutem Gewissen sagen, dass diese Vorsicht noch nicht so groß ist, als dass sie für die Konsumenten sichtbar wäre.
Sichtbar ist diese Vorsicht ja noch nicht einmal für viele Künstler. Und genau da liege das Problem, sagt Eda, Kunstkuratorin in Istanbul. Es gibt diese Bedrohung, die überall ist, aber sie ist nicht so sichtbar und zielgerichtet. Es gibt auch keine richtigen Kriterien, wen wird es treffen. Es ist eine obskure Drohung, die du fühlst, aber der du dich nicht unbedingt beugen musst. Und damit wird Kunst schnell zum Risiko. Was passiert, wenn Kunstförderer gegen die politische Marschrichtung agieren, zeigt am besten der Fall von Osman Kavala. Auch er ist Unternehmer. Vor allem aber hat er durch seine Stiftung Anadolu Kultur den Dialog zum Beispiel zwischen Kurden und Türken gefördert. Doch in den Augen des Staates finanziert er keine Kultur, sondern Terrorismus. Deswegen sitzt der wichtigste unabhängige Mäzen der Türkei seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Was international zum Aufschrei führte, hat die Kulturszene stark verunsichert. Hinter vorgehaltener Hand heißt es sogar, dass einer der beiden größten Konzerne des Landes den Kontakt zu Kavalas Stiftung meide. Sicher ist sicher. Kavalas Fall schrecke auch die Kunstschaffenden selbst immer mehr ab, sagt Kunstkritiker Kültigin Kaan Akbulut.
Die Menschen verlieren den Glauben und die Hoffnungen in dieses Land und wollen dafür auch nichts mehr machen. Künstler fragen sich, was soll ich mit meiner Kunst noch provozieren und dadurch etwas verändern wollen?
Vor allem kurdische Künstler ziehen sich zurück. Die großen Unternehmen finanzieren Projekte zu kurdischen Themen oder gar in kurdischer Sprache fast gar nicht mehr. Diese Erfahrung machte auch Bilal Korkut. Er ist Kurde und kam vor 2 Jahren aus der Südosttürkei nach Istanbul, um Kunst und Theater zu machen. Seine Bilanz? Enttäuschung pur.
Die Institutionen, die Kunst sponsoren, sind nicht ausreichend unabhängig. Alle haben eine Verbindung zu einer Partei oder einer Organisation. Jemand wie ich, der unabhängige Kunst machen will, kann eine Zusammenarbeit nicht akzeptieren.
Bilal und sein Team hatten große Pläne. Sie wollten das erste internationale Kurdenfilmfestival in Istanbul veranstalten. Doch dann kam alles anders. Als sie mit ihrem Konzept auf Sponsorensuche gingen, reklamierte das mesopotamische Kulturzentrum MKM die Idee für sich. Zwar baten sie Bilal an, für ihn zu arbeiten, doch der winkte ab. Die Institution ist in Deutschland wegen Verbindungen zur Terrororganisation PKK verboten und gilt auch in der Türkei als anrüchig.
Wir hatten auch Angst, dass die Regierung das Projekt verbieten würde. Aber dann ist etwas Interessantes passiert. Sie haben es allein gemacht und es gab keine Hindernisse.
Bilal glaubt, dass MKM das Festival ohne Probleme aufführen konnte, weil sie es so klein machten, dass kaum jemand in Istanbul davon erfuhr. Ähnlich ergehe es selbst der großen zeitgenössischen Kunst, schätzt Kunstkuratorin Edda. Zeitgenössische Kunst und das Interesse daran sind so klein in der Türkei. Und deswegen berührt es die Macht der Regierung im Grunde gar nicht. Viel wichtiger sind für die Regierung Film und Fernsehen. Hier investiert der Staat und fördert vor allem Projekte, in denen das Osmanische Reich verherrlicht wird. Moderne Kunst dagegen will provozieren. Das gilt auch in der Türkei. Aber viele Künstler haben mit Provokation schlechte Erfahrungen gemacht, sagt Kunstkritiker Kültigin Kaan Akbulut.
Die Menschen wissen mittlerweile, dass sich aus Empörung beispielsweise AKP-Anhänger noch enger zusammenschließen und sich noch weiter radikalisieren. Deshalb bevorzugen sie mittlerweile eine Ausdrucksweise, die nicht so scharfzüngig ist, sondern versöhnlicher.
Die Grenze zur Selbstzensur ist fließend. Das gilt in der Türkei für Künstler und deren Sponsoren und hat mit freier Kunst nichts mehr zu tun.
Die Schattenseiten des Kultursponsorings in der Türkei, beobachtet von Marion Sendker. Und wir setzen unsere Reihe fort mit Besuchen in Italien, in Russland und in den USA. Rassismus ist ein Alltagsproblem und zwar überall, in allen sozialen Schichten, in vielen auch kulturellen Kontexten, auch am Theater. Nur wer genau definiert eigentlich, wo Rassismus beginnt? Die Mehrheitsgesellschaft oder eher die Betroffenen? Die Geschichte ist die. Am Theater in Oberhausen hatte das Kollektiv Techno Candy eine Klausel vorgeschlagen, die gegen Rassismus an Theatern sehr konsequent vorgehen will. Wenn es nämlich einen rassistischen Vorfall während einer Produktion gibt, müssen Schulungen durchgeführt werden. Wenn nicht, können die Betroffenen eine Produktion ohne weitere Begründung verlassen. Das heißt also, wer sich diskriminiert fühlt, hat die Mittel in der Hand, sich Gehör zu verschaffen. Und eine der Initiatorinnen dieser Klausel ist die Dramaturgin Sonja Laser. Mit ihr haben wir schon gesprochen.
Das Ziel nochmal dieser Klausel oder ein ganz entscheidendes Ziel dieser Klausel ist, die Personen, die sich betroffen fühlen, aus der Erklärposition herauszunehmen. Dass die nicht mehr dafür verantwortlich sind, alleine zumindest nicht mehr, den Kulturinstitutionen die ganze Zeit zu erklären, warum, was ist Rassismus, was ist expliziter, was ist impliziter Rassismus, warum ist das jetzt problematisch, sondern dass dort auch Leute von außen reingenommen werden, die diese Debatten in den Kulturinstitutionen führen.
Und das Ganze hat wiederum eine Debatte ausgelöst, die wir ja auch schon geführt haben und die Frage natürlich gestellt haben, ist das über das Ziel eventuell hinausgeschossen? Matthias Dell kommt aus an der Diskussion, die heute Abend in Berlin stattfand, im Ringtheater, die genau über dieses Thema geführt wurde. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wer war dabei heute?
Na, es waren eben Leute dabei, die betroffen waren. Also zum Beispiel die Schauspielerin Banafshe Hurmasti, die zu der Gruppe Techno Candy gehört und die in Oberhausen auch Ensemblemitglied war. Das ist sie jetzt nach dieser Spielzeit nicht mehr. Und die wurde dann zum Beispiel eben gefragt, wie sich das jetzt nach den ganzen Aufregungen, Aufwallungen, die auch medial sehr stark befeuert worden sind und wo es auch in Social Media viele Reaktionen gab, wie sich das für sie anfühlt. Und sie hat dann gesagt, das hat ihr auch jemand aus dem Theater gesagt, dass sie jetzt so die Rolle der Nestbeschmutzerin habe. Dabei ist es ihr bei der ganzen Geschichte eigentlich um was anderes gegangen.
Wenn ich sozusagen Rassismus thematisiere oder wenn ich über Rassismus rede, dann mache ich das nicht, weil ich denke, es ist die Idiotentruppe und ihr müsst es jetzt lernen, sondern ich mache es, weil ich denke, wir können besseres Theater machen, wenn wir Leute nicht diskriminieren.
Und da versteht man ja auch ganz schön, dass es eben gerade nicht, das wurde auch am Abend häufiger gesagt, es geht nie darum zu sagen, ihr seid Rassisten, ihr seid doof, ihr versteht es nicht, sondern es geht darum, eigentlich in ein Gespräch zu kommen, wo aber auch es möglich sein muss, irgendwie mit diesem sensiblen Thema umzugehen.
Und welche Argumente wurden da ausgetauscht?
Na, es gab so eine Passage in dem Gespräch, die wirkte auf den ersten Blick so ein bisschen arg dann so menschlich gefühlig, also wo das so abschweifte von dieser Oberhausen-Erzählung eigentlich und wo sich die fünf Frauen auf dem Podium austauschten, eigentlich über verschiedene Erfahrungen, auch Strategien. des Umgangs. Also die Moderatorin Gelary Schachpaar vom Ringtheater, Berliner Ringtheater, die meinte auch, das Ringtheater selber ist gar nicht frei davon, weil sie die Einzige in dem Kollektiv ist, die nicht weiß ist. Die anderen 8 sind weiß irgendwie. Also das Problem wird da auch gesehen. Und die hat zum Beispiel erzählt, wie es aus ihrer Sicht ist, wenn sie mit Freundinnen hat, Beziehungen hat und dann als Vertrauensbeweis denkt, sie kann jetzt mit denen mal über Rassismus sprechen und dann aber das Gefühl von denen zurückbekommt, dass die sich jetzt angegriffen fühlen. Mhm. Also eine vollkommen widersprüchliche Wahrnehmung eigentlich.
Das ist auch eine gewisse Gefahr, ne? Von Missverständnissen. Was für den einen schon Rassismus ist, ist für den anderen vielleicht einfach eine unbedachte Bemerkung. Ne?
Genau, aber die Möglichkeit, darüber zu reden, das kam eben so raus. Und das hat dieser Abend mit seiner ganzen, auch sehr eben, es war ein sehr junges Reden, was da stattgefunden hat irgendwie, wo es auch vorher gesagt wurde, worüber man nicht reden will. Man will nicht erklären, was jetzt Rassismus nochmal ist. Dafür gab es einen Handzettel, auf dem die Klausel auch stand und wo dann Lektüre-Hinweise drauf waren. Wo
da
also
gibt es ja auch Definitionen von den Vereinten Nationen dazu. Ne? Da gibt's ja durchaus,
genau, das ist der Text, der in der Rassismusklausel drin ist, wo auch diskutiert wird, ist der jetzt eigentlich zu schwammig, müsste man den härter formulieren. Die Anwältin und Dramaturgin Sonja Laser, die wir gehört haben, hat ja gesagt, sie haben den erstmal so soft gemacht, damit das irgendwie eben nicht so ein großes Problem wird. Und waren selber davon überrascht, dass in Oberhausen dann das entstanden ist.
Und war das ein schön diverses Publikum oder wer saß da?
Es war sehr divers, es war sehr jung und es war vor allen Dingen sehr weiblich. Das war also, es war bestimmt, der Männeranteil war
Fünftel.
Ja, altersmäßig vielleicht auch schon ein bisschen, aber auch vor allen Dingen, es waren bestimmt 5 oder 6 Mal so viele Frauen da wie Männer. Und das war auch interessant, weil da wiederum 2 andere Podiumsgäste, nämlich Apana Aisha Berndt und Maja Burgo Jevic, beides Studentinnen, die eine in Hildesheim kreatives Schreiben, die andere Sozialwissenschaften in Berlin, und die machen so einen Workshop zusammen, der heißt, da geht es darum, dass man praktisch für weiße Leute, wenn man quasi Allianz Ally sein will, also Allianzen haben will, wie man sich verhalten kann mit der eigenen Unsicherheit. Da geht es darum, die Unsicherheit, die wir Weißen ja auch haben in Bezug auf Rassismus, dass man damit irgendwie umgehen kann, darüber reden kann. Und die haben erzählt, lustigerweise, das spiegelt ja dann dieses Publikum wieder, auf die Frage, wer die Gäste seien, dass es im Prinzip nur so Normfrauen, weiße Normfrauen, die studieren sind.
Eigentlich auch
keine
bisschen,
Männer.
Ein bisschen schade, aber jetzt in diesem Moment verbreiten wir es ja überall, übers genau. Radio und übers Netz und viele andere Möglichkeiten. Eine Frage vielleicht noch am Ende, die sich mir gestellt hat, ob man denn tatsächlich Antirassismus verordnen kann, wie mit so einer Klausel zum Beispiel oder mit vertraglichen Vereinbarungen. Kann man sowas verordnen?
Na, verordnen nicht. Es geht, glaube ich, auch, das wird auch sehr deutlich, es geht nicht darum, dass man irgendjemanden bestraft, dass man verordnet. Man will bloß einen Punkt haben für Leute, die diese Erfahrung machen, die schlecht behandelt werden, irgendwie, dass die irgendwo hingehen können und dass das nicht bei denen bleibt, wie ja Sonja Laser auch in dem Ton gesagt hat. Und das dann rausgekommen ist, dass natürlich Leute wie zum Beispiel Techno-Candy, eine kleine Gruppe, die hat keine Macht, wenn die diese Klausel drauf insistiert, wenn die die Produktion hätte platzen lassen, was sie ja theoretisch hätte machen wollen, hätte es ihr überhaupt nichts genützt, weil sie am viel kürzeren Hebel sitzt. Und deswegen kam irgendwann der Punkt, dass eigentlich irgendwie der Versuch mit dieser Antirassismus-Klausel eigentlich in ein Gespräch zu kommen und Möglichkeiten des Austauschs zu haben, dass das eigentlich von woanders her geführt werden muss und dass der Bühnenverein zum Beispiel sich da stärker engagieren müsste. Zumal es ja schon Theater gibt, die das gemacht haben. Also es gibt Theater in Hannover und in Bochum, die haben das unterschrieben. So ein großes Problem kann es gar nicht sein eigentlich.
Matthias Dell kommt aus einer Debatte in Berlin über eine Antirassismus-Klausel, die in der Diskussion ist an deutschen Theatern und die in Oberhausen begonnen wurde. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und ihr hat Radia Njuzovic.
Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk hat den Direktor der Nationalgalerie Prag, Jiří Fajt, abgesetzt. Eine Finanzkontrolle hätte Zweifel an der Fähigkeit des Direktors hervorgerufen. Außerdem habe er gegen Fajt Strafanzeige erstattet, sagte Staněk der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK. Fajt selbst sowie von der ČTK angesprochene Kunstexperten und Oppositionspolitiker kritisierten die Entscheidung des Kulturministers als politisch motiviert. Jiří Fajt stehe im Konflikt mit Staatspräsident Miloš Zeman, der ihm bis heute die formelle Verleihung des korrekt erworbenen Professorentitels verweigere. Gegen die Absetzung von Fajt protestierten namhafte Museumsdirektoren aus aller Welt in einer Protestnote an Regierungschef Andrej Babiš. Die Lage der Pressefreiheit hat sich nach Einschätzung der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen in Europa erneut verschlechtert. Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung der Länderrangliste der Pressefreiheit wurde die zunehmende systematische Hetze gegen Medienschaffende beklagt. In Deutschland werden Journalisten demnach zunehmend bei rechtspopulistischen Veranstaltungen bedroht. In Serbien, der Slowakei und in Tschechien beispielsweise sei eine Atmosphäre der Angst entstanden, sagte Silvi Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen.
Wir haben teilweise Regierungen, die von oberster Stelle sozusagen Übergriffe gegen Journalisten entweder befeuern oder zumindest auch nicht dagegen vorgehen, die selbst auch verbal gegen Journalisten schießen, sodass da eben einfach ein Klima entsteht, in dem möglicherweise einfach auch die Hemmschwelle sinkt.
Auch in Österreich hätten medienfeindliche Rhetorik und Drohungen gegen Medienschaffende stark zugenommen, seit die rechtspopulistische FPÖ an der Regierung beteiligt ist, sagte Vorstandssprecherin Katja Gloger. Große Namen gehen beim diesjährigen Filmfestival in Cannes in das Rennen um die Goldene Palme, darunter Pedro Almodovar, Ken Loach, die Dardenne-Brüder und Terrence Malick. Eröffnet wird das Festival am 14. Mai mit der Zombie-Komödie The Dead Don't Die von Jim Jarmusch. Einziger deutschsprachiger Wettbewerbsbeitrag ist der Psychothriller Little Joe von der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner. In Kassel ist das umstrittene Dokumentarkunstwerk Obelisk, das Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monument, wieder aufgebaut worden. Auf den Seiten des 16 Meter hohen Werks des Künstlers Olu Ogwibe steht das Bibelzitat: Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt, auf Deutsch, Arabisch, Türkisch und Englisch. Ogwibe war damit vor 2 Jahren auf der Documenta vertreten. Nach monatelangem Streit um Standort und den geforderten Verkaufspreis von 600.000 Euro hatte Kassel es in einer Nacht- und Nebelaktion abbauen lassen. Danach gab es überraschend doch noch eine Einigung mit dem Künstler. Ich bin froh, dass der Obelisk wieder aufgestellt wird, sagte Ogwibe auf Anfrage. Er hatte sich für einen Verbleib des Kunstwerks auf einem zentralen Platz in der Innenstadt eingesetzt. Die Stadt lehnte das ab. Nun steht die Säule auf einer Treppenstraße ein paar hundert Meter weiter. Im Stadtarchiv Krefeld sind bislang völlig unbekannte und nicht realisierte Pläne für die Bauhausvilla Haus Esters entdeckt worden. Die Zeichnungen aus dem Büro des Architekten Ludwig Mies van der Rohe unterscheiden sich grundlegend von dem Bau der Villa. Es müsse unterschiedliche Meinungen zwischen Bauherr und Architekt gegeben haben, sagte der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs Christoph Moss. Insgesamt legen 3 nicht realisierte Varianten für das Haus Esters vor. Nach derzeitigem Wissensstand existieren die gefundenen Pläne nur in Krefeld.
Radia Nüsewitsch mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ein Stück von Heiner Müller als Oper. In der Scala gab es schon die Uraufführung und jetzt kommt es zum ersten Mal nach Deutschland. Quartett nach den Liaisons Dangereuses, den gefährlichen Liebschaften, diesem berühmten Roman aus dem 18. Jahrhundert. Texte über Untreue und über Sex ohne Liebe und über offene Beziehungen mit einer Kernfrage. Was sind denn eigentlich schon Gefühle überhaupt wert? Und das alles in einer Oper von Luca Francesconi.
I cannot believe anymore in a theater which is based on a stage only.
Ich glaube nicht mehr an ein Theater, das nur auf einer Bühne stattfindet. Die Idee, den Raum zu öffnen, ist sehr wichtig. Das ist einer der großen Unterschiede zur Oper im 19. Jahrhundert. Damals saß das Publikum bequem in seinem Theater und sah sich selbst im Spiegel. Heute ist der Spiegel in 1000 Stücke zerbrochen. Ein bisschen wie unser Leben.
Now the mirror is broken in thousands of parts. A little bit like our life.
Luca Francesconi, also der Komponist und der Librettist dieser Oper nach Heiner Müller Quartett, heute Abend in Dortmund, für uns gesehen von Stefan Keim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie wird denn die Geschichte erzählt in Dortmund?
Sie wird eigentlich erst einmal schon dem Müller-Text entsprechend erzählt. Also es gibt das Aufeinandertreffen von 2 Figuren, Marquise Merteuil und Vicomte Valmont. Es gibt natürlich viel mehr Leute, die sie noch versuchen zu verführen, aber alle sind ja nur Teil ihres Spiels. Und deswegen geht es wirklich nur um diese beiden Figuren, die noch von 2 Zofen bedient werden. Die hat der Regisseur Ingo Kerkhoff dazu erfunden. Und sie spielen sich gegenseitig die verschiedenen Situationen von Verführungen, von Sex, von den Versuchen vor, eigentlich wieder zu etwas zu fühlen. Aber wenn jemand etwas fühlt, dann ist das eigentlich gar nicht richtig, denn sie wollen die Gefühle absolut vernichten. Sie wollen keine Gefühle mehr zulassen. Und das Ganze hat dann eben Luca Francesconi aber doch in eine sehr flirrende und in eine sehr vielschichtige Musik gepackt, die durchaus auch Seelenlandschaften ausleuchtet.
Musik.
Das ist somit der fröhlichste Moment der Oper und Sie merken, da kommt ja auch so ein bisschen Rhythmus. Das hat fast so eine kleine Ahnung von Musical. Es gibt aber auch sehr viele Anspielungen an alte Musik, also ohne dass jetzt wörtlich zitiert wird, habe ich da zum Beispiel auch einiges von Monteverdi gehört. Also sehr viele, sehr diffizile und subtile Stimmungen.
Verschiedene Elemente, viele diffizile Stimmungen, alles eigentlich auch live gespielt?
Nein, es gibt ein Kammerorchester im Graben, das von Philipp Armbruster hervorragend geleitet wird, zu einem großen Teil aus Schlagwerk besteht und es gibt Einspielungen, die dann im Raum über die Lautsprecher kommen. Das sind manchmal große Orchestereinsätze, manchmal auch nur ganz kleine Klänge. Immer wieder zwischendurch hört man auch so das Geräusch, als ob eine Schere irgendetwas zerschneidet, manchmal auch einen brüllenden Löwen. Und das alles ist wirklich so, das umgibt das Publikum. Es ist nicht einfach nur so, dass man so stereomäßig in einem Klangraum sitzt, sondern wir werden schon in so eine eigene Welt hineingezogen durch diese Musik.
Also eher fast eine Musikperformance denn eine Oper?
Nein, es ist schon eine richtige Oper, weil die zwei Personen auf der Bühne ja auch durchaus eine Geschichte spielen und man auch immer wieder darauf fokussiert ist. Der Regisseur Ingo Kerkhoff hat allerdings auch durchaus bemerkt, dass diese Musik auch die Gefahr hat, dass es wieder etwas zu gefühlig werden könnte, obwohl das Luca Francesconi schon sehr vielschichtig gemacht hat. Er geht dem entgegen, indem er nochmal auf den Urtext von Heiner Müller geht und da so einige Zitate rauspräpariert, die auf die Bühne projiziert werden. Zitate von Brecht, von Schiller, von Hölderlin, viel auch aus der Bibel. Also Zitate, die auch so grundlegend sind für unser westliches, abendländisches Denken. Und dadurch wird noch etwas deutlicher gemacht, dass es hier nicht nur darum geht, dass zwei Leute versuchen, die Gefühle zu vernichten, sondern dass es darum geht, dass unser westliches Denken in Frage gestellt wird.
Hat dir das alles überzeugt?
Es hat mich überzeugt, auch wenn ich auch sehen musste, dass das Dortmunder Opernhaus leider nicht mal zur Hälfte gefüllt war, obwohl es die Premiere war. Es waren auch einige Leute skeptisch. Es ist ein Abend, der fordert, vielleicht auch überfordert. Vielleicht ist es so eine Geschichte, wie es so oft ja bei zeitgenössischen Stücken ist, sowohl in der Musik als auch im Schauspiel, die einen völlig überfordern, wenn man versucht, alle Wendungen und alle Einzelheiten mitzunehmen. Ich glaube, man hat sehr viel davon, wenn man jetzt gar nicht schaut, wer spielt jetzt gerade wen, sondern es insgesamt als Versuchsanordnung sieht. Und dahin führt auch das Bühnenbild, das so einen großen Baum im Zentrum hat, nur so ein paar Sitzmöbel, ein paar ganz wenige Statisten und es hat so eine Beckett'sche Grundanmutung, also wirklich so eine Geschichte, wir denken noch einmal grundsätzlich darüber nach, wer wir eigentlich sind. Und da ist das Stück schon etwas, das durchaus viele Impulse und Anregungen bietet.
Quartett, eine Oper nach Heiner Müller von Luca Francesconi. Heute Abend war deutsche Erstaufführung in Dortmund in der Regie von Ingo Kerkhoff und in der musikalischen Leitung von Philipp Armbruster. Und dann geht's ja weiter, ne, nach Dortmund. Stefan Keim nach Berlin.
Ja, Luca Francesconi hat mir erzählt, dass ist in Berlin. Das Ganze ist ja jetzt auf Englisch gesungen, Heiner Müller auf Englisch, dass jetzt Daniel Barenboim für Berlin eine Fassung auf Deutsch in Heiner Müllers Sprache in Auftrag gegeben hat und das soll Robert Wilson inszenieren. Das wird uns in den nächsten Jahren erwarten.
Wir dürfen gespannt sein. Herzlichen Dank für diese Eindrücke aus Dortmund, Stefan.
Gerne.
Klein. Und wir gehen nach Rumänien in dieser Donnerstagnacht hier im Deutschlandfunk Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Rumänien, ein Land geschüttelt von Korruption. Der Rechtsstaat gefährdet durch Einflussnahmen der Politik, eine extreme soziale Spaltung und eine Kulturpolitik, die den Namen eigentlich kaum verdient. Unter diesen schwierigen Bedingungen kommen trotzdem ja kleine Blüten zum Vorschein. Ein Soundkunstfestival zum Beispiel. Es hat den schönen Namen Rockkollektiv. Ein wichtiger Termin für die alternative Kulturszene von Bukarest. Jadranka Kursa hat sich umgehört.
Draußen tobt der laute Straßenlärm von Bukarest. Innen, im Theater Apollo 111, ist davon nichts zu hören. Betonoptik, hohe Wände, hell und klar ausgestattet mit neuester Soundtechnik. Eine ehemalige Druckerei, die zu einem modernen Theater umgebaut wurde. Das Apollo 111 ist ein freies Theater. Es arbeitet an der Schnittstelle von Musik, Tanz, Performance und Theater. Auch Festivals sind Teil des Programms, wie das Ro Collective Festival für elektronische Musik. Einige Künstler sind schon vor Festivalbeginn angereist und treten im Apollo 111 auf. Wie die amerikanische Soundkünstlerin Lyra Pramuk. Der Saal ist voll, grelles Licht schmerzt die Augen und manche Besucher sind etwas irritiert, als sakrale Klänge mit harten Beats untermischt werden. Lyra Pramo kombiniert in ihrer futuristischen Performance-Show musikalische Gegensätze. Das Freie Theater in Bukarest ist offen für neue Kunstformen. Co-Produktionen und Gastspiele renommierter Künstlerinnen aus aller Welt werden hier produziert und gezeigt. Sie sollen die gesellschaftlichen Prozesse im Fluss halten, sagt Ioan Maxim. Er ist Leiter des Freien Theaters, das seine Räume auch an das Ro Collective Festival vermietet.
Apollo ist für uns ein Hub kreativ. Es ist ein Theater.
Wir verstehen uns als kreativen Hub. Das bedeutet für uns Theater, das bedeutet Party, Konzerte, Vernissagen. Wir vermieten multifunktionale Räume. Wir haben eigene Theaterproduktionen, aber auch Konzerte. Wir haben auch eine Bar, die als Nebenbusiness fungiert.
Tatsächlich ist das Apollo 111 viel mehr als nur ein freies Theater. Startups arbeiten hier, verteilt auf 3 Stockwerke. Die Kuratorin des Soundkunstfestivals, Michaela Vassil, disponiert die Auftritte und organisiert die Reisen der Künstler selbst, um Kosten zu sparen.
Die meisten Künstler, die zum Festival eingeladen werden, sind sehr experimentell. Sie bedienen sich dabei nicht nur diverser Musikgenres, sondern sie verkörpern eher den zeitgenössischen Künstler, der sich in unterschiedlichen Kunstfeldern bewegt. Sie sind zum Teil politisch aktiv oder sind Filmemacher. Sie sind weit mehr als nur DJs oder Performer.
Wie die rumänische Künstlerin Admina und ihr Kollektiv Corps, die durch ihre YouTube-Videos Aufmerksamkeit erregten. Da zeigt sich die Künstlerin zum Beispiel als Macho-Typ im nächtlich beleuchteten Whirlpool sitzend, mit Sonnenbrille und Drag Queens, die um sie herumschwirren.
You can't for me. I come for you. Lick my affection.
Corp hat als eine Idee begonnen, vor 2 Jahren. Der Name unseres Künstlerkollektivs steht dafür, dass wir eine Gegenbewegung von Frauen benötigen mit einer eigenen feministischen Identität. Wir sind das erste queere Künstlerkollektiv in Rumänien. In einem homophoben Umfeld haben wir das ganz gut gemanagt.
Kuratorin Michaela Vasil sieht das Soundkunstfestival auch als Plattform für Künstlerinnen, die in dem macho-lastigen Rumänien vielen Vorurteilen ausgesetzt sind.
Was noch wichtiger ist, ist, dass unsere heimischen Künstlerinnen das Selbstbewusstsein bekommen, dass sie Teil einer internationalen Künstlerszene sind. Sie gehören einer internationalen Community an. Sie nutzen das Internet und die neuen Medien.
It's aspirational in a way.
Patriarchy is a social system in which males hold primary power and predominate in roles of political leadership.
Admina spielt in ihrer Soundkunst und ihren Videoinstallationen mit althergebrachten Klischees. Denn Homophobie ist immer noch allgegenwärtig in Rumänien. Den anstehenden EU-Wahlen sieht Admina deswegen mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie denkt, dass die Mehrheit der Rumänen Politiker wählen werden, die für ein altes Patriarchat und ein konservatives Rumänien stehen. Mit ihrem Song Destroy Patriarchy will sie Gegenstimmen aktivieren.
Destroy Patriarchy ist die Stimme eines Roboters. Der Text ist von Wikipedia und steht für eine feministische Position. Dafür, dass es notwendig ist, das patriarchale System zu zerstören. Der Sound ist sehr catchy, nicht elitär oder avantgardistisch. Er soll von allen verstanden werden.
Das Ro Collective Festival ist nach 13 Jahren eine wichtige Plattform in Bukarest geworden. Vor allem für Soundkünstler, die abseits des Mainstreams auch politische Inhalte vermitteln wollen.
Jadranka Kursa über die alternative Kulturszene und Kunstszene in Bukarest und über ein Soundkunstfestival, das sie für uns besucht hat. Und wir kommen wieder zurück nach Deutschland. Gehen nach Dessau. Heute, nach langer Sanierung, neu eröffnet das Doppelmeisterhaus von Kandinsky und Klee. Erbaut von Bauhausmeister Gropius himself. Rekonstruiert wurden da mit modernsten Methoden mehr als 100 Farben und Oberflächen. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack auf die große Bauhausparty im September, wenn das neue Bauhausmuseum in Dessau eröffnet. Mehr als nur die Meisterhäuser und das Zentralgebäude. Darum geht es uns jetzt in unserem Gespräch hier in Dessau. Es geht uns um die Alltagsgebäude in Dessau, die auch auf das Bauhaus zurückgehen. Also eine Wohnsiedlung, ein Arbeitsamt, Restaurant, Supermarkt, Alltagsarchitektur. Carsten Probst kommt aus der Saar zu uns ins Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie stark ist eigentlich in der Stadt das Bewusstsein für diese Alltagsarchitektur aus der Bauhauszeit, also jenseits des Zentralgebäudes, jenseits der Meisterhäuser?
Ja, also wir wissen ja, dass quasi zum Zeit des Nationalsozialismus, auch zu DDR-Zeiten, das moderne Erbe in den Städten wie Dessau, auch in Weimar, überbaut war, teilweise verleugnet war, teilweise abgerissen wurde. Nach 1990 hat es dann auch doch nochmal einen langen Weg gebraucht, um das Bewusstsein dann ein bisschen zu stärken. Wir hatten vor 3 Jahren schon mal in Dessau eine große Ausstellung, fast ein Netzwerk von Ausstellungen über ganz Sachsen-Anhalt verteilt, wo eben darauf hingewiesen wurde, wie groß dieses Erbe des neuen Bauens ist. Nicht nur das Bauhaus, sondern die verschiedensten Arten des neuen Bauens in Sachsen-Anhalt ist. Und das hat natürlich schon auch nochmal wie ein Vorlauf gewirkt zu dem, was wir jetzt gerade in Dessau jetzt anlässlich von Bauhaus 100 sehen, also mit den ganz verschiedenen Orten, mit den sehr verschiedenen Nutzungen und Funktionen.
Gibt es denn eine Verbindung zwischen diesen bekannteren Bauten, also den Meisterhäusern, dem Hauptgebäude, also diesen Highlights zu den anderen Alltagsbauten? Sieht man da ein Konzept?
Es gibt ein Konzept natürlich, das jetzt kreiert wurde,
ein kuratorisches Konzept.
Also örtlich liegen die natürlich sehr weit auseinander, wie auch das neue Bauhausmuseum, das Sie jetzt ja erwähnten, gar nicht direkt an dem alten Bauhaus-Hauptgebäude sozusagen liegen wird, sondern auch sozusagen getrennt ist davon. Also man muss sagen, der Hauptpunkt für viele Leute, die Dessau jetzt besuchen, liegt immer noch auf dem Weltkulturerbe, also Bauhaus Hauptgebäude und die erwähnten Meisterhäuser. Aber zum Beispiel ein Arbeitsamt, das Walter Gropius 1928/29 gebaut hat, das ist so ein halbkreisförmiger Flachbau mit so einem dreigeschossigen Bau oben drüber sozusagen. Der wurde zumindest in DDR-Zeiten schon mal unter Denkmalschutz gestellt und wurde Anfang der 2000er Jahre saniert. Aber letztlich ist er auf keiner Agenda von irgendwelchen Reiseführern in dem Sinn drauf und wird eigentlich erst jetzt durch ein neues kuratorisches Konzept aktiviert. Das kann man sich so vorstellen, wie auch in mehreren anderen Bauten, dass dort in diesen Bauten Screens, also Bildschirme platziert werden, die den Besuchern überhaupt erstmal ermöglichen, sich zu orientieren, was war hier überhaupt, wie ist das überbaut, überarbeitet worden, wie ist es dann wieder freigelegt worden, wie wurde dieser Bau in verschiedenen Epochen, also beispielsweise während der DDR, angesehen, gewertet. Ganz wichtig finde ich, diese Reihenhaussiedlung in Dessau-Törten, das ist eine von Gropius geplante Reihenhaussiedlung mit ganz verschiedenen Typen von sozialem Wohnungsbau, heute noch bewohnt. Da gibt es zum Beispiel aber auch einen Konsummarkt, also einen ehemaligen Supermarkt, oder da gibt es verschiedene Prototypen von Bauten, wie eben das Bauhaus dann versuchte, sozialen Wohnungsbau in einer Art Reihenfertigung zu machen. Auch etwas, was garantiert nicht auf der Agenda von ganz normalen Dessau-Touristen liegt.
Und geht das über diese Screens, über diese Informationen hinaus? Gibt es da so ein richtiges Wegenetz, das sich vielleicht aufeinander bezieht?
Jetzt zur Zeit schon, ne? Also anlässlich von Bauhaus 100 schon. Man muss vielleicht sagen, dass vielleicht ist gerade dieses ursprüngliche, diese Neuordnung dieses kuratorischen Konzeptes bedingt, dass gerade das Haupthaus, das Bauhaus Haupthaus, jetzt auch selber wiederum in seiner ursprünglichen Form wieder freigelegt wurde. Das war ja lange Zeit das Bauhausmuseum. Und nun legt man aber in Dessau sehr viel Wert darauf, diese ursprüngliche Substanz in der ganzen Stadt, aber eben auch beim Haupthaus wiederherzustellen.
Und man sich eben befreit auch von der Funktion des Museums, ne? Durch diesen Neubau.
Man kann quasi sagen, das gesamte Museumsbau wurde herausgenommen. Und das schildert eben auch sehr schön Frank Assmann, den ich dazu gefragt habe, also der Leiter der Bauabteilung des Bauhauses Dessau. Der führt das beispielsweise sehr schön aus an der sehr beeindruckenden Halle, finde ich, der ehemaligen Weberei.
Ja, was sehen Sie? Eigentlich sehen Sie gar nichts, aber ich würde sagen, wir sehen eine Sensation. Nachdem das Museum im Herbst eröffnet werden wird, war es seinerzeit Auflage, diesen Raum in den Originalzustand zurückzubauen. Und das ist jetzt passiert. Und es ist unfassbar, wie lichtdurchflutet und wie original dieser Raum in seiner Qualität erscheint. Und deshalb rede ich immer von einer Sensation, obwohl er leer ist. Und man kann sich vorstellen, wie er früher gearbeitet und gewerkt wurde.
Ja, Sehr schön. Ich kann den Eindruck eigentlich nur bestätigen. Auf der anderen Seite bin ich doch ein bisschen hin und her gerissen, weil man doch irgendwie trotz aller Schönheit dieser Räume in der ursprünglichen Verfasstheit irgendwie sowas wie eine Mumifizierung voraus hat. So eine Musealisierung, die mir dann doch irgendwie ein bisschen im Herzen wehtut, wenn man weiß, was in den letzten Jahren da im Betrieb eigentlich los war. Das war eigentlich so sehr lebendig.
Natürlich. Und Musealisierung, da hat man ein bisschen Angst, weil wir sind ja eigentlich bei der Debatte schon sehr viel weiter, ne? Was die Wahrnehmung des Bauhauses auch jetzt aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre angeht, dass es eben ja, eben bei weitem nicht nur sozusagen etwas Museales ist, dass es nicht nur um ikonische Designobjekte geht oder über einen bestimmten angeblichen Bauhausstil, der auch gar nicht wirklich richtig definiert ist, über kantige Häuser und große Fenster, sondern es ist ja auch eine innovative Schule gewesen. Es ist ein soziales Projekt gewesen. Es war ein neues Verständnis von Kunst und Handwerk. Das muss ja auch irgendwie deutlich werden, gerade in Dessau.
Ja? Deswegen finde ich diese Siedlung ganz interessant, aber lassen Sie mich vielleicht nochmal den Blick über Dessau hinaus auch werfen. Ich habe diese Gelegenheit genutzt und bin auch in Magdeburg beispielsweise gewesen oder in verschiedenen anderen Orten. Gerade Magdeburg ist wirklich ein Beispiel für massive Anstrengungen während der 20er Jahre, während der Weimarer Republik, wo die Stadt eigentlich überhaupt kein Geld hatte, wo es eine wahnsinnige Armut in dieser Stadt gab von den ganzen zugezogenen Arbeitern, die dort überhaupt auch keine Wohnung fanden. Eine richtige soziale Initiative zu starten mit neuem sozialen Wohnungsbau. Ich weiß bis heute nicht, woher die das Geld hatten dafür, aber es sind wirklich, ist fast, ich möchte fast sagen, bewegend zu sehen, wie viele Siedlungen dort entstanden sind in dieser Zeit, innerhalb kürzester Zeit, ja, im Stil des Stil in Anführungszeichen des neuen Bauens. Das sind alles Flachbauten, aber sie sind teilweise knallbunt bemalt gewesen, damals Bruno Tautsch, Stadtbaudirektor. Das ist, war eine wirkliche politische Initiative. Und da spüren Sie sozusagen anhand dieser Bauten, die heute noch bewohnt werden, spüren Sie eigentlich das soziale Projekt der Moderne, die soziale Moderne, die heute eigentlich gerade dadurch aktuell ist, politisch aktuell ist.
Carsten Probst über seine Entdeckungen also nicht nur in Dessau, sondern auch in anderen Orten in Sachsen-Anhalt und Magdeburg zum Beispiel über die Traditionen des Bauhauses. Und wir sprachen darüber auch aus Anlass der Neueröffnung des Doppelmeisterhauses von Kandinsky und Klee, erbaut von Gropius in Dessau. Herzlichen Dank für diese Eindrücke und Hintergründe. Und ja, eigentlich schauen wir immer am Ende unserer Sendung auf die Feuilletons des nächsten Tages, aber morgen am Karfreitag erscheinen keine gedruckten Feuilletons. Also müssen wir Sie vertrösten auf die nächste Sendung am Samstag, dann entscheiden wieder welche. Also morgen Abend, dann gibt es wieder den Blick in die Feuilletons. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.